Jesus, meine Hoffnung lebt. Und zu ihm können wir kommen. Von ihm dürfen wir hören. Und Jesus, wir danken dir, dass du lebst. Und wir danken dir, dass du redest. Du gibst uns dein kostbares Wort. Du sendest deinen Geist. Du leitest uns auf deinen Wegen. Wir beten, dass du diese Zeit jetzt gebrauchst. Dass du zu uns redest, dass du uns offene Ohren, offene Herzen gibst, zu hören, was du für uns hast. Amen. Ihr Lieben, wir sind in einer außergewöhnlichen Situation, das brauche ich euch eigentlich gar nicht zu erzählen. Wir sind immer noch an einem Punkt, wo wir uns hier nicht versammeln können, um gemeinsam Gott anzubeten. Und es gibt ja gute Gründe dafür. Manche schwadronieren jetzt über Verfolgung oder sonst was. Ich halte das für wirklichen Unsinn. Es gibt jetzt schon ja Planungen auch für Lockerungen. In manchen Bundesländern gibt es schon wieder unter strengen Auflagen schon wieder Gottesdienste, die öffentlich stattfinden können. Aber eine Frage, die diskutiert wird, ist zum Beispiel, darf in diesen Gottesdiensten dann gesungen werden? Ein Problem ist ja bei diesem Virus die Tröpfcheninfektion, das haben wir gelernt, sogenannte Aerosole, die sich bilden beim kräftigen Ausatmen. Und man atmet selten so kräftig aus, wie wenn man kräftig singt. Ja, oder machen wir dann Mundschutz vor beim Lobpreis singen? Das ist auch ja alles schwer vorzustellen, aber alles, was wir gerade machen, war vor kurzer Zeit noch schwer vorstellbar. Und wir werden das prüfen und werden weiter überlegen, was wir da tun können. Aber wie auch immer die äußeren Umstände sind, wie auch immer die Regeln sind, die uns auferlegt werden oder die wir selbst uns auferlegen, um Menschen zu schützen vor einer gefährlichen Krankheit, Gott anzubeten, das ist unsere Kernberufung. Das ist unsere Kernbestimmung. In einem alten Kirchenlied heißt es, Gott loben, das ist unser Amt. Wir wurden geboren, um anzubeten, ganz unabhängig davon, in welchem Format eine Veranstaltung stattfindet. Ich möchte mit euch den Predigttext lesen aus dem Epheserbrief, mit dem wir uns in den nächsten Wochen beschäftigen wollen, Epheser Kapitel 1. Und ich lese die Verse 1 bis 14. Paulus, ein Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten. In seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein, durch Jesus Christus, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich hat widerfahren lassen in aller Weisheit und Klugheit. Denn Gott hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens nach seinem Ratschluss, den er zuvor in Christus gefasst hatte, um ihn auszuführen, wenn die Zeit erfüllt wäre, dass alles zusammengefasst würde in Christus, was im Himmel und auf Erden ist. In ihm sind wir auch zu Erben eingesetzt worden, die wir dazu vorherbestimmt sind, nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt, nach dem Ratschluss seines Willens, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit, die wir zuvor auf Christus gehofft haben. In ihm seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Seligkeit. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist, welcher ist das Unterpfand unseres Erbes zu unserer Erlösung, dass wir sein Eigentum würden, zum Lob seiner Herrlichkeit. Amen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, sagt Paulus, der uns in Christus gesegnet hat, mit allem geistlichen Segen im Himmel. Und dann zählt er auf und er überschlägt sich fast. Das sind im Griechischen nur wenige Sätze, die haben es aber in sich, weil die ja wirklich von einem ins andere gehen. Er hat uns gesegnet, er hat uns erwählt, er hat uns vorherbestimmt, seine Kinder zu sein. Er hat uns begnadet in dem Geliebten, er hat uns Erlösung geschenkt durch sein Blut. Er hat uns wissen lassen, das Geheimnis seines Willens. Er hat uns zu Erben eingesetzt. Er hat uns versiegelt mit dem Heiligen Geist. Eine Fülle von Gaben, die Gott uns schenkt durch Christus. Und diese Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Aber noch etwas anderes sehen wir in diesem ersten Abschnitt im Epheserbrief und darauf will ich mich heute konzentrieren. Das ist eine Zweckbestimmung. Also das eine ist, Paulus spricht davon, was hat uns Gott geschenkt durch Christus? Das andere ist die Frage, wozu hat er uns geschenkt? Welches Ziel verfolgt er damit? Und auch das begegnet uns immer und immer wieder in diesem Abschnitt. Also es geht los mit dem Lobpreis. Gelobt sei Gott. Zum Lob, Vers 6, seiner herrlichen Gnade. Vers 12, damit wir etwas seien zum Lob seiner Herrlichkeit. Und am Schluss Vers 14, dass wir sein Eigentum würden zum Lob seiner Herrlichkeit. Also all das, was wir empfangen haben, all das, was Gott uns schenkt, dient dazu, dass Gott gelobt wird, dass Gott geehrt wird. Zum Lob seiner herrlichen Gnade, zum Lob der Herrlichkeit der Gnade, kann man das auch ganz wörtlich übersetzen. Er überschlägt sich hier in seinem Lobpreis. Und das ist das Erste, was ich mit euch teilen möchte heute. Anbetung ist unsere Bestimmung. Anbetung ist unsere Bestimmung. Das ist nicht nur hier bei Paulus im Epheserbrief, sondern das zieht sich quer durch die Bibel. In Jesaja 43, Vers 7 ist von dem Volk Gottes die Rede und da heißt es dann, werden sie bezeichnet als alle, die mit meinem Namen genannt sind, sagt Gott, die ich zu meiner Ehre geschaffen und zubereitet und gemacht habe. Warum bist du geschaffen? Ja, zu Gottes Ehre. Oder Jeremia 13, Vers 11, da erzählt Jeremia eine Geschichte, wie Gott ihn führt, einen Gürtel zu vergraben. Wilde Story, lies es nochmal dann später. Aber die Pointe ist dann, Vers 11, denn gleich wie der Gürtel um die Lenden des Mannes gebunden wird, so habe ich, spricht der Herr, das ganze Haus Israel und das ganze Haus Juda um mich gegürtet, dass sie mein Volk sein sollten, mir zum Ruhm, zu Lob und Ehren. Die Tragik bei Jeremia ist dann, es geht dann weiter, aber sie wollten nicht hören. Das sehen wir dann manchmal, dass wir nicht mitmachen. Aber die Bestimmung war, sie sollen ja zu meinem Lob, zu meiner Ehre um mich sein. Und nicht nur das Volk Gottes soll Gott loben, sondern die ganze Schöpfung. Psalm 19, Vers 2 heißt es, die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündet, das Firmament verkündigt seiner Hände Werk. Also das Werk des Meisters lässt uns die Größe und die Schönheit des Meisters erkennen und ihm die Ehre geben. Das ist die Idee hier. Wir sind geschaffen, damit wir Gott loben, damit wir Gott anbeten. Warum? Nun, nicht weil Gott darauf angewiesen wäre. Nicht, weil Gott das gebraucht hätte. Nicht, weil Gott einsam gewesen wäre. Der ist so traurig, sagt dem mal wieder was Nettes. Nein, Gott ist der Dreieinige, Vater, Sohn, Heiliger Geist, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das heißt, vor aller Zeit lebte er schon in einer liebenden Gemeinschaft. Mit Wertschätzung, mit gegenseitigem Lob stelle ich mir vor. Und er brauchte das nicht, dass ich jetzt auch noch komme und ihm sage, wie toll er ist. Er wusste das schon. Aber er wollte eine Beziehung zu seinen Geschöpfen. Und besonders eine Beziehung zu den Menschen. Und er wollte, dass seine Geschöpfe, die Menschen, ihn lieben und anbeten und sich ihm hingeben. Wir sind als Menschen zu seiner Ehre, zur Anbetung für ihn geschaffen. Und vielleicht ist das, hast du das schon ganz oft gehört, vielleicht auch sogar von mir, vielleicht ist das für dich auch fremd. Aber ich will zunächst sagen, jeder Mensch ist ein Anbeter, jeder betet an. Die Frage ist nicht, ob du anbetest, die Frage ist, was du anbetest. Und um das zu verstehen, müssen wir klären, was ist Anbetung überhaupt? Ich rede die ganze Zeit davon, als wüssten wir, oder als wüsstet ihr, was ich meine. Sind Anbetung die Lieder, die wir hier im Gottesdienst singen? Es gibt da noch Fachleute, die unterscheiden dann nochmal zwischen Lobpreis und Anbetungsliedern irgendwie vom Stil oder so. Das gehört sicher alles dazu. Und ich liebe das und ich freue mich drauf, wenn wir wieder in großer Menge miteinander Gott anbeten, mit unseren Liedern, mit unseren Gebeten. Aber wir beten nicht nur das an, worüber wir mit der Gitarre oder mit dem Piano Lieder singen oder wovor wir niederknien oder Kerzen oder Räucherstäbchen anzünden. Anbetung ist viel mehr als das. Deshalb sagen wir auch, Anbetung ist zurzeit nicht verboten. Es gibt nur bestimmte Formen von Veranstaltungen, die es nicht gibt. Anbetung heißt, ich erkenne und ich bekenne die Größe und Erhabenheit des Angebeteten. Ich erkenne es und dann muss es auch irgendwie raus. Es findet einen Ausdruck. Das gehört zum Wesen von Anbetung. Ich richte mich total darauf aus. Ich gebe ihm, ihr die größte Wertschätzung. Das heißt, ich sage, dass der, die ist das Wertvollste für mich. Ich gebe mich selbst völlig hin. Ich verschreibe mich mit Haut und Haar dieser Person oder dieser Sache. Paulus fordert in Römer 12, dass ihr eure Leiber hingebt als ein Opfer, das lebendig, heilig und Gott wohlgefällig ist. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Das ist eine gute Beschreibung von Anbetung. Und ihr merkt, das geht über einige Lieder oder gesprochene Gebete hinaus. Das griechische Wort für Anbetung, was meistens verwendet wird, heißt eigentlich, sich vor jemandem niederwerfen, auf die Knie fallen. Und das beschreibt diese Hingabe. Eine kurze Definition für Anbetung lautet, alles, was du denkst, sagst, tust und dadurch zeigst, was dir am kostbarsten ist. In den Worten von Jesus, Matthäus 6, 21, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Mike Bates, den einige von euch kennen, hat es mal so formuliert, es ist das, worüber wir am meisten reden, es ist das, was wir uns mehr als alles andere wünschen, es ist der, dem wir dienen oder nachjagen, nacheifern, wofür wir unsere Zeit, unser Leben hingeben, woran wir glauben oder was wir fürchten. Und Martin Luther hat es simpel formuliert in seiner Auslegung zum ersten Gebot im großen Katechismus, worauf du nun dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott. Worauf du dein Herz hängst und verlässest, das ist eigentlich dein Gott. Also jeder ist ein Anbeter. Anthropologen haben keine Kultur gefunden auf der ganzen Erde und in der ganzen Menschheitsgeschichte, wo es keine Anbetung gibt. Das kann Formen von Anbetung von Schöpfungselementen, Steinen, Bäumen haben oder das kann die Form von Personenkult haben, auch in der Politik oder im Sport. Aber das geht auch subtiler. G.K. Chesterton hat mal formuliert vor über 100 Jahren, wenn Menschen aufhören, an Gott zu glauben, dann glauben sie nicht an nichts, sondern an alles Mögliche. Alles Mögliche bei Luther nochmal könnte zum Beispiel sein, also auch, wer darauf traut und trotzt, dass er große Kunst, Klugheit, Gewalt, Gunst, Freundschaft und Ehre hat, der hat auch einen Gott. aber nicht diesen rechten, einigen Gott. Darum sage ich aber mal, dass einen Gott haben heißt, etwas haben, darauf das Herz gänzlich traut. Dazu gehören Mammon, dazu gehört in unserer Zeit natürlich Sex oder Spaß. Ja, Hauptsache gesund, sagen wir. Und wenn wir gar nicht mehr wissen, was wir anbeten, dann beten wir uns selbst an. Ich bin mir selbst der Maßstab. Aber die Bibel ist eindeutig, unsere Anbetung gehört Gott. Unsere Anbetung gehört Gott. Und zwei Gedanken dazu. Das erste ist, Gott eifert um seine Ehre. Und das zweite, unsere Anbetung ist Selbstzweck. Ich will das beides erklären. Gott eifert um seine Ehre. Im 5. Mose 4, Vers 24 steht ein Satz, der es in sich hat. Da heißt es, denn der Herr, dein Gott, ist ein verzehrendes Feuer und ein eifernder Gott. Andere Übersetzungen haben ein eifersüchtiger Gott. Und die Bibel spricht immer wieder von dieser Eifersucht Gottes. Er gibt das Gebot als allererstes, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Vor dem Verbot von Mord und Totschlag und Diebstahl geht es ihm erstmal darum, dass wir nichts anderes anbeten. Er fordert Ehrerbietung und Anbetung. Im Alten Testament, wo Tiere geopfert werden als Form der Anbetung, gibt es seitenweise Anweisungen, wie diese Tiere beschaffen sein müssen. Die müssen perfekt sein, also ohne einen Fehler, ohne eine Behinderung, ohne eine körperliche Schädigung. Die müssen ja top in Form sein sozusagen. Und mancher fragt dann, ja, hat dieser Gott vielleicht irgendwie ein Ego-Problem? Warum braucht er das? Und ich hatte es anfangs schon gesagt, er braucht es eigentlich nicht. Er hat auch kein Problem mit seinem Selbstwertgefühl. Er ist auf unsere Anbetung nicht angewiesen. Er ist auch auf unsere Liebe zu ihm nicht angewiesen. Er geht nicht ein wie eine Primel, wenn du ihn nicht mehr liebst. Im Alten Testament gibt es sogar eine Polemik gegen die Götter anderer Völker, die Tieropfer fordern mit der Begründung, dass sie Hunger haben. Und Gott, der Gott der Bibel sagt dann, ja, was willst du mir eigentlich bringen, was nicht sowieso schon mir gehört? Ja, ist nicht so, dass ich dadurch reicher werde, wenn du mir jetzt ein Schaf opferst oder wenn du mir Geld bringst. Die Erde ist sein Fußschemel, heißt es dann im Alten Testament. Der Saum seines Mantels füllt den Tempel komplett aus. Dann sagt er, ja, was wollt ihr mir eigentlich für ein Haus bauen? Also was könnten Menschen ihm bringen, was er nicht schon hätte? Welchen Mangel könnte der lebendige Gott haben, der ewige Gott, den wir ausfüllen müssten? Die Vorstellung ist eigentlich schon Gotteslästerung. Er will unser Lob nicht für sein schwaches Selbstbewusstsein oder damit wir seinen Mangel ausfüllen, sondern er will, dass wir ihn loben, weil das die Wahrheit ist. Also im Lobpreis singen wir keine übertriebenen Schmeicheleien, sondern es ist immer noch zu wenig Lob. Wir können ihn nicht zu viel loben, wie bei Menschen. Also manchmal hörst du so eine Ansprache, eine Laudatio oder eine Traueransprache und denkst so, oh wow, der wird ja immer besser, je länger diese Rede geht. Wussten wir gar nicht über ihn. Und der, wenn das bei einer Laudatio, da sitzt derjenige dabei und sagt irgendwann, ja, jetzt ist aber mal gut. Oder beim Applaus so, jetzt kriegt euch mal wieder ein. So toll bin ich nun auch wieder nicht. Gott sagt doch, so toll bin ich bin noch viel toller. Du kannst das mit Worten gar nicht ausdrücken, wie toll ich bin. Du kannst mich nie zu viel loben. Du kannst es nie übertreiben. Gott, der Vater Jesu Christi, so wie die Bibel, so wie Jesus ihn uns vorstellt, der ist allmächtig, er ist total heilig und gerecht. Er ist total liebevoll und gnädig. Er ist so, ja, keiner ist ihm gleich. Unvergleichlich. Und dieser Gott wünscht sich Gemeinschaft mit uns. Er will in Beziehung mit uns leben. Aber das wird nie eine Gemeinschaft untergleichen sein. Das wird in dem Sinne nie eine Gemeinschaft auf Augenhöhe sein. Der allmächtige Gott, Schöpfer des Himmels und der Erde, tut alles, was in seiner Macht steht, um uns zu seinen Freunden, zu seinen Kindern zu machen. In seinem Sohn Jesus Christus wird er selbst Mensch, um uns ja dann doch auf Augenhöhe zu begegnen, aus seiner Gnade heraus, aus seiner Liebe heraus. Und wir können immer Neues entdecken, wofür wir ihn loben und preisen können und müssen. Ja, wir werden das in Ewigkeit tun und da wird uns das Material nicht ausgehen. Da wirst du nicht irgendwann an einen Punkt kommen, nach 3 Jahren im Lobpreis im Himmel oder nach 300 Jahren, so jetzt gibt es nichts mehr. Wir haben jetzt alles schon 100 Mal gesagt über Gott. Nein, da ist immer noch mehr. Und er freut sich daran. Das ist das Fantastische. Er freut sich. Er schätzt unsere Gemeinschaft. Selbst unseren Gesang, auch wenn er schief ist. Wenn du jetzt vor dem Bildschirm mitgesungen hast und ja, es nicht so konzertreif war. Er freut sich von Herzen darüber. Er freut sich, wenn du zu ihm kommst, wenn du sein Wort liest, wenn du mit ihm redest. Und vielleicht stößt du dich an dem Wort eifersüchtig, eifern, weil wir haben dann menschliche Beispiele, wie Eifersucht aussieht und sehr zerstörerisch dann ist vor Augen. Ich biete dir die gute Nachricht-Bibel an, die den Sinn gut erfasst und es etwas anders formuliert. Da heißt es, der Herr, euer Gott, ist ein verzehrendes Feuer, ein leidenschaftlich liebender Gott, der es nicht hinnimmt, wenn ihr irgendetwas anderes außer ihm verehrt. Er ist ein leidenschaftlich liebender Gott. Unsere Anbetung gehört allein Gott. Er eifert darum. Und ich hatte gesagt, unsere Anbetung ist ein Selbstzweck. Ich meine damit, sie dient nicht dazu, dass wir unsere Zwecke damit erfüllen. Das wäre ein Widerspruch in sich. Also Gott, ich hänge mein Herz ganz an dich, damit ich dann etwas für mich bekomme. Das merkst du vielleicht, das funktioniert nicht. Und es gibt diese Versuchung, Anbetung zu verzwecken. Also Anbetung und Lobpreis im Gottesdienst dient dazu, die Gemeinde für die Predigt vorzubereiten, auszurichten, so Warm-up. Oder dazu, dass ich mich gut fühle und dass Heilung geschieht, dass ich meine musikalischen Gaben demonstrieren kann, dass ich in der Fürbitte vorankomme und Gott mich segnen kann. Aber ich verrate dir was. Lobpreis ist nicht für dich. Gibt es diese Geschichte, ich hoffe, das hat mal jemand wirklich gemacht, wo jemand zum Lobpreisleiter oder zum Pastor kommt nach dem Gottesdienst und sagt, naja, also das war jetzt heute nicht so meins mit dieser Liedauswahl und auch die Darbietung und das hat mir heute nicht so viel gebracht, dieser Lobpreis. Und der Lobpreisleiter guckt ihn fröhlich an und sagt, ja, macht ja nichts. Der Lobpreis war ja sowieso nicht für dich. Der war ja für Gott. Verstehst du? Wir freuen uns natürlich, wenn Leuten die Musik auch gefällt und sie gut mitgehen können, aber es ist nicht für dich. Der amerikanische Pastor John Piper bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt, aufrichtige Liebe zu Gott ist kein Selbstzweck. Nein, ist ein Selbstzweck, Verzeihung. Aufrichtige Liebe zu Gott ist ein Selbstzweck. Ich kann nicht zu meiner Frau sagen, ich empfinde so viel für dich, in der Hoffnung, dass du mir was Leckeres kochst. Also ich ergänze, das kannst du zu deiner Frau sagen, aber kommt nicht so gut. Die Freude an jemandem, die funktioniert anders. Die Freude findet ihr Ziel eben in dieser Person. Ich kann nicht zu meinem Sohn sagen, ich spiele gerne mit dir Fußball, damit du nachher den Rasen mähst. Die Freude findet ihr Ziel in dieser Person, sagt John Piper hier. Anbetung heißt, ich sehe Gott mit meinen geistlichen Augen und ich erkenne in ihn selbst als das wertvollste Geschenk. Ich freue mich darüber, wer er ist, wie er ist und ich gebe mich ihm ganz hin. Ein letzter Gedanke, Anbetung führt uns zur Quelle. Ich habe eben gesagt, wir beten Gott nicht an, damit wir A, B, C und D empfangen. Und dabei bleibe ich. Aber es gibt in der Anbetung all diese Segnungen. Wir dürfen in der Anbetung Heilung empfangen und Freude, die Gelegenheit, Gaben einzusetzen und alles andere mehr. Ja, und auch und gute Beziehungen in der Familie können unter anderem auch leckeres Essen und einen gemähten Rasen nach sich ziehen, natürlich. Ich könnte lange Listen aufstellen über all die Segnungen, die aus der Anbetung erwachsen. David überwindet seine Angst und Niedergeschlagenheit in der Anbetung. Unser Herz, unsere Emotionen, unsere Einstellung kann sich ändern in der Einstellung, in der Anbetung. Du gehst rein, drehst dich gerade um deine Probleme, um deine Sorgen und dieser Blick auf den Herrn ändert deine ganze innere Ausrichtung. Ja. David sagt, in deiner Gegenwart ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Psalm 16, Vers 11. Paulus und Silas beten Gott an und die Ketten fallen von ihnen ab. Apostelgeschichte 16. Der Geist Gottes ist der Geist der Freiheit. Aber das ist eben nicht der Fokus, das ist nicht das Ziel. Sie beten nicht Gott an, damit dann die Ketten abfallen. Denn der Nächste, der im Knast sitzt, sagt, ja, wir machen jetzt Lobpreis und bei Paulus und Silas hat das auch funktioniert. Nein. Wir interessieren uns nicht so sehr für die einzelnen Gaben, wie für den Ursprung, wie die Quelle von all dem. Und die Quelle ist nicht eine Sache oder ein Ort. Die Quelle ist eine Person. Jesus sagt in Matthäus 6, 33, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dann wird euch das alles zufallen. Ja, suche den Herrn, schau auf ihn, suche seine Nähe und ja, er wird dich beschenken. Wir können auch sagen, trachte zuerst nach dem Herz Gottes und nach seiner Herrlichkeit, so wird dir alles zufallen. Lass uns den Herrn suchen, lass uns ihn ehren. Ich wollte sagen, gerade in dieser Zeit, nein, gerade in jeder Zeit, gerade immer in der Stunde, in der du bist. Wenn du in 3 Jahren dieses YouTube-Video siehst, dann gilt das gerade jetzt, im Jahr 2023. Lass uns ihn ehren, lass uns ihn anbeten, weil er es wert ist. Er ist unser wunderbarer König. Ihm geben wir die Ehre. Und Herr, wir danken dir, dass du so wunderbar bist, dass das nicht ein schweres Los ist, das wir tragen, dass wir dich anbeten müssen, dir irgendwelches Lob zusingen müssen, was gar nicht zutrifft, sondern es ist die Wahrheit und wir dürfen diese Wahrheit erfahren. Du bist gut, du bist gerecht, du bist liebend, du bist wunderschön, du bist unser Gott. Wir ehren dich, wir beten dich an. Amen.